Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Was ist dunkle Materie? Ein neues Experiment liefert Antworten. Wie lässt sich ein aggressiver Baumschädling bekämpfen? US-Spezialisten wissen Rat für die Schweiz. Und warum liegen wir mit unseren Entscheidungen so oft daneben? Ein Psychologe klärt auf. Das sind die Themen von heute. Am Mikrofon ist Odette Frey. Wir sind in unserem Universum umgeben von einer rätselhaften Materie. Eine Materie, die kein Teleskop der Welt sehen kann. Diese Materie strahlt nämlich kein Licht aus, wie etwa ein Stern. Sie reflektiert auch kein Licht, wie etwa der Mond oder der Planet Erde, sondern diese Materie ist völlig unsichtbar. Es ist die sogenannte dunkle Materie. Obwohl sie 80% aller Materie im Universum ausmacht, ist völlig rätselhaft, woraus sie eigentlich besteht. Ein neues Experiment auf der Internationalen Raumstation ISS könnte nun bald Licht in dieses Dunkel bringen. Die ersten Resultate, die diese Woche veröffentlicht worden sind, die sind jedenfalls vielversprechend. Hanna Wick berichtet.
Um die dunkle Seite des Universums zu erkunden, braucht es besonders sensible Instrumente. Instrumente wie das Alpha Magnetic Spectrometer, kurz AMS. Das tonnenschwere Gerät wurde vor 2 Jahren außen an der Internationalen Raumstation ISS verankert und tut dort seither fleißig seinen Dienst. Es sucht in der kosmischen Strahlung nach Mustern, nach einer Art Fingerabdruck der dunklen Materie. Die kosmische Strahlung, das sind verschiedenste Teilchen, die kreuz und quer im Weltall umherfliegen, ausgespuckt von Sternen und Galaxien. Jetzt hat die AMS-Forschergruppe erstmals analysiert, was für Teilchen da so alles in ihrem Gerät landen. Das Fazit: Die kosmische Strahlung weist bei hohen Energien tatsächlich ein besonderes Muster auf. Sie enthält nämlich zu viele sogenannte Positronen. Das sind Teilchen wie die Elektronen, bloß mit positiver elektrischer Ladung statt mit negativer. Martin Pohl von der Universität Genf, der am AMS-Experiment beteiligt ist, fasst die Resultate so zusammen.
Die Resultate zeigen einen Überschuss an Antielektronen, Positronen genannt, der zunimmt mit der Energie dieser Teilchen.
Je höher also die Energie der kosmischen Strahlung, desto größer der Überschuss der Positronen. Woher aber stammen diese überschüssigen Teilchen? Möglicherweise von besonders alten Sternen, sagt Martin Pohl.
Es könnte sein, dass bestimmte Sternformationen, also zum Beispiel Pulsare, solche Quellen sein könnten. Oder es gibt die interessantere Variante, dass dunkle Materie als Quelle in Frage käme.
Vielleicht stammt der beobachtete Teilchenüberschuss also von der dunklen Materie. Und das bringt die Forscher ins Schwärmen, denn die dunkle Materie ist eines der ganz großen Rätsel der Physik. Physiker wissen schon lange, dass es im Universum neben all den Sternen und Gaswolken eine zusätzliche Form von Materie geben muss. Eine Materie, die nicht leuchtet, nicht strahlt. Sie haben nämlich ganz genau beobachtet, wie sich Sterne und Galaxien bewegen. Und dabei festgestellt, die Himmelskörper bewegen sich so, als würde mehr an ihnen ziehen als nur die sichtbare Masse. Und dieses Mehr, das da mit seiner Schwerkraft an den Sternen zieht, das ist eben die dunkle Materie. Erfunden hat diesen Namen übrigens der Schweizer Astronom Fritz Zwicky. Er sei in den 1930ern der Erste gewesen, der die Bewegung einzelner Galaxien präzise vermessen habe, sagt die Astrophysikerin Laura Baudis von der Universität Zürich.
The first measurements in these directions were done by the Swiss astronomer, astrophysicist Fritz Zwicky, because he was the first one in the 1930s to measure precisely the movement of individual galaxies.
Schon seit 80 Jahren ist die dunkle Materie in der Physik also ein Begriff. Und ebenso lange versuchen die Physiker herauszufinden, wie die mysteriöse Materieform beschaffen sein könnte. Einige Ideen dazu haben sie schon, sagt Martin Pohl.
Das sind nicht Teilchen, die wir schon kennen. Da sind wir ziemlich sicher. Es muss sich handeln um neutrale Teilchen, weil sie kein Licht aussenden und deswegen unsichtbar bleiben. Es muss sich um schwere Teilchen handeln, weil sie sich langsam bewegen. Was wir auch noch wissen, ist, dass sie untereinander und mit der üblichen Materie nur ganz schwach wechselwirken können. Aber das ist ungefähr alles, was wir wissen. Das ist aber ein ziemlich genauer Steckbrief, mit dem wir suchen können nach dem Ursprung dieses Phänomens.
Dieser Steckbrief der dunklen Materie hilft den Forschern also bei der Suche. Bisher hat allerdings noch niemand die dunkle Materie dingfest machen können. Auch nicht die Forscher des Experiments auf der Raumstation ISS. Das von ihnen beobachtete Muster in der kosmischen Strahlung lässt sich nämlich noch nicht eindeutig als Fingerabdruck der dunklen Materie interpretieren.
It's a very nice result, but at this point they cannot say what the origin is.
Es sei ein sehr schönes Resultat, sagt Laura Baudis von der Universität Zürich. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man aber leider noch nicht sagen, woher der beobachtete Überschuss stamme, ob aus herkömmlichen Quellen, zum Beispiel von Pulsaren, oder tatsächlich von der dunklen Materie. Diese Meinung teilt auch Martin Pohl vom Forschungsteam. Er glaubt aber, dass er und seine Kollegen mit neuen Daten diese Fragen klären können, und zwar schon bald.
Ich rechne damit, dass innerhalb der nächsten Monate, maximal ein, zwei Jahren, eine solche vollständige Analyse vorliegen wird.
In spätestens 2 Jahren sollte also klar sein, wo die überschüssigen Teilchen herkommen, die das neue Experiment jetzt beobachtet hat. Vielleicht wird das Rätsel der dunklen Materie dann, 80 Jahre nach Fritz Zwickys Entdeckung, doch endlich noch gelöst.
Europa zittert vor dem asiatischen Laubholzbockkäfer. Dieser aus Ostasien stammende Holzschädling hat bei uns keine natürlichen Feinde. Er kann sich daher ungeniert durch ganze Wälder fressen und Bäume zum Absterben bringen, ähnlich wie der Bockenkäfer. Nach Europa gelangt ist er in Holzverpackungsmaterial und seit 2 Jahren befällt er auch Schweizer Bäume. Um den Schädling in Schach zu halten, investieren die Behörden hierzulande Millionen in seine Bekämpfung. Mithilfe von strengen Grenzkontrollen, Käferspürhunden und professionellen Baumkletterern. In den USA hat man mit dem Käfer schon länger Erfahrung. Und dort gibt es nun auch die ersten Erfolge. Madeleine Amberger berichtet.
Am Anfang waren ein paar Bäume in einem Garten im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Dem Besitzer fielen runde Löcher in der Rinde auf und aus diesen kroch ein an sich hübsches Insekt, etwa 3 Zentimeter lang, mit hellen Flecken auf schwarzem Körper und außerordentlich langen Fühlern. Ein asiatischer Laubholzbockkäfer. Das war 1996. 17 Jahre und etliche Bekämpfungsmaßnahmen später sind sich die Behörden noch immer nicht ganz sicher, ob sie den Käfer in New York und Umgebung tatsächlich ausgerottet haben. Doch dem Nachbarstaat New Jersey ist genau das nun gelungen. Der Schlüssel zum Erfolg, so Carl Schulz von New Jerseys Landwirtschaftsbehörde, sei aggressivste Bekämpfung.
It means that all the maples and the birches, the willows and the elms within an eighth mile of the trees that had egg-laying sites were removed and chipped.
Das heißt konkret, alle, sagen wir, Ahornbäume, Birken, Weiden und Ulmen in einem Umkreis von 200 Metern um Bäume mit Eiern des Käfers wurden gefällt. Das Holz wurde dann in eine Hackschnitzelmaschine geschoben, denn so zerstört man auch die Larven.
Bohrlöcher in der Rinde sind Zeichen, dass in einem Baum nicht nur Larven, sondern erwachsene Käfer wüten. In diesem Fall wurden Bäume gar in einem Umkreis von 400 Metern gefällt. Um den Schädling ausfindig zu machen, wurden alle Bäume zunächst gründlich inspiziert, von den Wurzeln bis zur Krone.
Wir haben professionelle Baumkletterer engagiert, zum Beispiel auch sogenannte Smoke Jumpers aus dem Westen der USA. Das sind Leute, die bei Bränden mit einem Fallschirm über Wälder abspringen und sehr gute Baumkletterer sind. Und wenn Klettern zu unsicher war, haben wir Hubarbeitsbühnen verwendet. All das war ungeheuer wichtig.
Einige Maßnahmen wurden im Laufe der Zeit durch besseres Verständnis des Schädlingsverhaltens entwickelt. Pionier war dabei der Staat Illinois, wo der Käfer 2008 ausgerottet wurde. Ron DeSantis vom US-Landwirtschaftsministerium nennt ein Beispiel.
Der Käfer greift nicht nur lebende Bäume an. Er lebt auch in abgeschnittenem Holz, wie beispielsweise Brennholz, oder auch in abgebrochenen Zweigen und Ästen. All dieses Holzmaterial muss speziell gehandhabt werden, Holz aus Quarantänezonen darf von Leuten nicht aus der Befallszone hinaus und anderswohin transportiert werden.
Das bedeutete in New York zum Beispiel, nach Hurricane Sandy im Herbst 2012 mussten die vielen abgebrochenen Äste und entwurzelten Bäume aus Quarantänezonen an speziellen Orten entsorgt werden. Den Käfer frühzeitig zu entdecken, ist in der Bekämpfung schon der halbe Sieg. Das Ministerium lässt daher mehrere Pilotstudien durchführen. Eine evaluiert zum Beispiel den Einsatz von Spürhunden. Eine andere testet die Wirksamkeit sogenannter Pheromonfallen. Diese werden in den Baumkronen aufgehängt und locken die Käfer mit Duftstoffen an. Der langwierige Kampf in 5 Staaten, Illinois, New Jersey, New York, Massachusetts und Ohio, hat jedoch seinen Preis.
Up until last fiscal year of 2002, we've spent approximately 480 million.
Zwischen 2002 und 2012 haben wir insgesamt 480 Millionen Dollar ausgegeben. Der Käfer stellt ja gerade für die USA eine große Bedrohung dar, denn 30% unseres Baumbestandes sind potenziell gefährdet. Unsere Wälder sichern außerdem 4 Millionen Arbeitsplätze.
Über eines sind sich alle einig. An vorderster Front stehen informierte und engagierte Bürger. Wenn in den USA ein Befall entdeckt wurde, war das in 9 von 10 Fällen einem Hinweis aus der Bevölkerung zu verdanken. So wie etwa in Boston. Einem Spaziergänger kam man die zerfressenen, deformierten Äste eines Baumes merkwürdig vor. In diesem Fall konnte der Befall noch im Anfangsstadium entdeckt werden. Bisher mussten in Boston nur 6 Bäume geopfert werden. Das ist auch die große Hoffnung in der Schweiz, dass man mit Früherkennung den Schaden begrenzt halten kann. Und vielleicht dauert es dann nicht so lange wie in den USA, bis man den Käfer los wird.
Madeleine Amberger. Wen soll man heiraten? Wie sein Geld investieren? Das Leben ist voller Entscheidungen, sie zu treffen nicht immer leicht. Im letzten Teil der Sendung spreche ich mit einem Psychologen, der dazu ein Buch geschrieben hat, einen Leitfaden für bessere Entscheidungen. Aber zuerst kommen wir zu weiteren Meldungen der Woche mit meiner Kollegin Anita von Mont.
Es beginnt etwas unappetitlich mit Mundgeruch.
Doch Mundgeruch hat auch eine nützliche Seite.
Der Geruch unseres Atems könnte nämlich helfen, Krankheiten sehr präzise zu erkennen.
Das erwarten Forscher der ETH Zürich. In einer Studie untersuchten sie, wie die menschliche Atemluft zusammengesetzt ist.
Und sie stellten fest, die Chemikalien und Stoffwechselprodukte in der ausgeatmeten Luft bilden bei jedem Menschen ein eigenes, individuelles Muster.
Jeder Mensch hat also einen ganz individuellen Atem.
Und der gibt auch Aufschluss über den Stoffwechsel einer Person und damit über genetische Veranlagungen und über Krankheiten.
Die Forscher, die wollen nun einen Atemtest entwickeln.
Dieser Test soll dereinst die Diagnosen des Arztes oder der Ärztin unterstützen. Ähnlich wie ein Bluttest, doch ohne unangenehmen Piekser für die Patienten.
Im Westen gibt es diesen Atemtest zwar noch nicht, doch schon heute nutzen Ärzte den Mundgeruch von Patienten, um Krankheiten zu bestimmen. In der chinesischen Medizin nämlich. Und nach China führt uns auch die nächste Meldung. In China beunruhigt nämlich ein unbekanntes Vogelgrippevirus die Menschen. H7N9 heißt er. Dieser Erreger hat erstmals nicht nur Vögel, sondern auch einzelne Menschen angesteckt und getötet.
Der neue Erreger verhält sich also gleich wie schon seit ein paar Jahren das bekannte Vogelgrippevirus H5N1, das auch vor allem in Asien immer wieder einzelne Personen tötet.
Fragt sich, ob der neue Erreger gefährlicher ist.
Christian Griot vom Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe sagt zur Gefährlichkeit von H7N9,
das lässt sich im Moment natürlich noch nicht abschätzen. Ich denke, entscheidend ist, ob das Virus dann auch den Sprung schaffen kann, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Das ist ja beim H5N1-Virus nie passiert, auch bis jetzt noch nie nachgewiesen worden. Und bei diesem H7N9-Virus ist das auch nicht nachgewiesen worden. Also diese Patienten, die bisher erkrankt sind, die hatten keinen Kontakt miteinander.
Es sieht also zurzeit eher nicht danach aus, wie wenn Menschen einander lawinenartig anstecken könnten, es also zu einer Pandemie kommen könnte. Vermutlich stecken sich Menschen an, die direkt Kontakt zu Geflügel haben oder Tauben.
Die Fachleute müssen daher im Umkreis der kranken Person in China gezielt verdächtiges Geflügel und andere infizierte Tiere auf H7N9 hin untersuchen.
Virenspezialist Christian Griot geht davon aus, dass die chinesischen Behörden das auch gewissenhaft tun.
Die chinesischen Behörden, die haben das eigentlich bisher sehr gut aufgearbeitet im Vergleich zu früheren Jahren, auch sehr transparent, und das muss man doch den Chinesen ein positives Kränzlein winden.
Themenwechsel. In Grönland ist letzten Sommer rekordverdächtig viel Eis weggeschmolzen.
Mehr als 97% des grönländischen Inlandeises waren an der Oberfläche damals angeschmolzen. Und nun ist auch klar, warum.
Nicht die Klimaerwärmung allein war für diese Extremschmelze verantwortlich, zeigt ein amerikanisch-schweizerisches Forschungsteam in seiner Studie, die diese Woche im Fachblatt Nature erschienen ist.
Letzten Sommer hingen nämlich dünne Wolken tief über der Gegend von Grönland. Diese Wolken ließen zwar die Sonnenstrahlen durch sie hindurchdringen, zugleich aber hinderten sie die Wärmestrahlung daran, die erdnahe Luftschicht wieder zu verlassen. Weder dickere noch dünnere Wolken hätten den gleichen Effekt gehabt, sagen die Forscher. Auch eine seltene Wetterkonstellation hat also die grönländische Extremschmelze vom letzten Jahr verursacht.
Wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig schwer getan mit einer Entscheidung? Vielleicht sogar eine Liste gemacht, links die Vorteile aufgeschrieben, rechts die Nachteile, um danach genauso schlau zu sein wie vorher. Wir müssen uns ja jeden Tag entscheiden. Was wollen wir essen? Was halten wir von diesen neuesten Meldungen zur Vogelgrippe in China? Wollen wir lieber mit dem Auto oder mit dem Zug zur Arbeit fahren? Häufig müssen wir dabei auch Risiken gegeneinander abwägen, um zu einem Entscheid zu gelangen. Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft. So heißt das neue Buch des deutschen Psychologen Gerd Gigerenzer. Es ist eine Art wissenschaftlicher Ratgeber für eine bessere Lebensführung, basierend auf den neuesten Erkenntnissen aus Psychologie und Statistik. Ich habe mich mit Gerd Gigerenzer, Direktor Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, über sein neues Buch unterhalten und ihn als erstes gefragt, ob die Welt, unser Leben, denn riskanter geworden sei im Vergleich zu früheren Generationen.
Die Welt ist nicht riskanter geworden in dem Sinne, als wir heute in einer Zeit leben, wo die Lebenserwartung höher denn je ist und die Sterblichkeit oder Kindersterblichkeit wahrscheinlich geringer denn je und allgemein wir ziemlich gesund sind. Aber wir haben andere Risiken. Risiken, die durch neue Technologien zustande kommen, und vor allen Dingen, Menschen ängstigen sich oft vor den Dingen, die sie mit der geringsten Wahrscheinlichkeit umbringen. Erinnern Sie sich noch an EHEC, an die Vogelgrippe, an die Schweinegrippe, an BSE, an SARS und andere Aufregungen, die wir hatten. Hier ist eine Kombination zwischen Medien, die über die Dinge berichten, die uns meistens am wenigsten töten, und bestimmten Ängsten, die im Menschen angelegt sind. Zum Beispiel ist es einfach, Angst auszulösen in uns vor Situationen, wo viele Menschen in einem kurzen Zeitraum sterben. Dagegen ist es sehr schwer, in uns Angst auszulösen vor Situationen, wo genauso viel oder mehr Menschen sterben, aber verteilt übers ganze Jahr. Zum Beispiel Rauchen, Motorradfahren.
Wir sind ja häufig abhängig von den Experten, die uns Risiken, Gefahren einschätzen. Sie vertreten nun in Ihrem Buch die These, viele von diesen Risikoanalysen der Experten, die sind nicht das Papier wert, auf den sie geschrieben sind. Eben etwa, wann die nächste Grippepandemie kommt oder wann der nächste Börsencrash stattfinden wird. Aber ist es nicht so, dass in diese Analysen das beste Wissen eigentlich einfließt, das man auf diesen Gebieten jeweils überhaupt hat?
Nicht immer. Zum Beispiel zeige ich in dem Buch, dass die Vorhersagen von Wechselkursen von den größten Banken so gut wie wertlos sind. Also in diesem Fall zwischen Dollar und Euro. Aber das könnte man auch mit Schweizer Franken machen. Und dennoch werden diese Vorhersagen immer wieder für teures Geld gekauft. Warum ist das der Fall? Nun, hier gibt es zwei Interpretationen. Das eine ist, dass auch den Top-Managern die Analysen, die ich gemacht habe, noch nicht bekannt waren. Oder, das ist die interessantere, dass man sehr wohl weiß, dass diese Vorhersagen wertlos sind, aber sie dennoch kauft, weil man Verantwortung abgeben möchte. Das heißt, wenn was schief geht mit einem transatlantischen Geschäft und man kann sagen, aber die Deutsche Bank und wer immer hat das ja anders vorhergesagt, dann ist man nicht selbstverantwortlich. Und hier entsteht ein Markt für wertlose Produkte, die von jungen, intelligenten Menschen fabriziert werden, die sehr viel Geld bekommen als wir alle und die gekauft werden aus keinem anderen Grund, um sich der Verantwortung zu entledigen.
Das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, wenn man es so formuliert. Was ist denn das grundlegende Problem? Warum sind zum Beispiel diese Prognosen, was jetzt den Wechselkurs zwischen Euro und Dollar angeht, warum sind die so schlecht? Warum können diese jungen, gut bezahlten Experten das nicht besser?
Das ist eine gute Frage. Bestimmte Dinge sind einfach schwer vorherzusagen. Man überschätzt im Allgemeinen die Vorhersagbarkeit unserer Welt. Es gibt das alte Sprichwort, Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und das Problem ist dahinter, dass eine Illusion der Gewissheit produziert wird. Man könnte Dinge vorhersagen, die man gar nicht vorhersagen kann. Und das erzeugt eine Gefahr, nämlich nicht vorbereitet zu sein auf das Unvorhersagbare.
Wie soll man denn mit Unsicherheit, die man eben nicht berechnen kann, umgehen?
Nun, man kann, wenn man Unsicherheit nicht berechnen kann, dennoch Vorsorge treffen. Genau wie man Dämme bauen kann gegen Fluten, von denen man nicht genau weiß, wann sie eintreten würden, kann man natürlich auch etwa in der Finanzwelt einfache Regeln einsetzen, die nicht versuchen, jetzt vorherzusagen, was man nicht vorhersagen kann, sondern die einem schützen, wenn etwas eintrifft.
Wie können wir uns denn entscheiden, wenn wir nicht Vorteile und Nachteile miteinander verrechnen können? Wie sollen wir Entscheidungen in Unsicherheit treffen?
Das Wichtigste ist, die Illusion der Gewissheit beiseite zu legen. Das heißt, nach Sicherheiten zu suchen, die nicht vorhanden sind. Viele Menschen versuchen sich über Astrologie oder Religion oder das Kaufen von jeder Versicherung, die es gibt, sich abzusichern. Wichtig wäre zu verstehen, mit Risiken und Unsicherheiten umzugehen. Eine wichtige Unterscheidung ist zwischen bekannten Risiken und unbekannten Risiken, also Ungewissheit. Für bekannte Risiken, da kann man die Risiken berechnen. Aber das geht nicht für unbekannte Risiken. Da kann man nur einen Teil berechnen und für den Rest braucht man gute Faustregeln oder Intuitionen.
Woher kommen diese Faustregeln? Wie kommen wir zu diesen?
Nun, die lernt man sozial, lernt man durch andere. Manche Tiere scheinen sie angeboren zu haben. Und wenn Sie genau hinschauen, kommen wir Menschen ohne solche Faustregeln gar nicht aus. Wissenschaftlich bezeichnet man diese als Heuristiken. Etwa Vertrauen ist sozusagen die Mutter aller Faustregeln. Ohne Vertrauen gibt es keinen Handel, gibt es keine persönliche Beziehung, keine Ehe. Aber man muss lernen, wem man vertrauen kann. Das heißt, diese einfachen Regeln, die ersetzen den Versuch, alles genau abzuwägen, was man ja am Ende gar nicht abwägen kann, da man die Wahrscheinlichkeiten nicht kennt.
Ihr Buch liest sich streckenweise wie ein Plädoyer für das Bauchgefühl, aber kann einem nicht gerade dieses Bauchgefühl oder so einfache Regeln wie jemandem zu vertrauen gehörig in die Irre leiten?
Natürlich. Aber es kann einem auch Berechnungen in die Irre leiten, wie Sie in der letzten Finanzkrise gesehen haben. Genauso kann einem Intuition in die Irre leiten. Das heißt, man sollte nicht, wie es heute sehr oft gemacht wird, sozusagen Berechnungen über Intuition stellen, sondern man muss beides als Werkzeuge unseres Gehirns gleichwertig betrachten und sich fragen, wo lohnt es sich, länger nachzudenken und wo soll ich meinen ersten Impuls folgen? Das heißt, wir brauchen eine Gesellschaft, die risikokompetent ist in dem Sinne, dass man vielleicht schon in der Schule Kindern beibringt, statistisches Denken, das heißt den Umgang mit Risiken, aber auch die Psychologie, das intuitive Erspüren, was man in Situationen tun soll, wo man die Risiken nicht kennt.
Mehr dazu, wie man sich Risikokompetenz aneignen kann, finden Sie im Buch von Gerd Gigerenzer. Nochmal der Titel: Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft. Erschienen ist es im Verlag C. Bertelsmann. Das war's vom Wissenschaftsmagazin SRF 2. Redaktion dieser Ausgabe: Anita von Mund. Moderation: Odette Frey.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.